Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Unsere heutigen beiden Gäste sind aus zwei ganz verschiedenen Generationen. Und trotzdem eint sie eins, die Liebe zu Hip-Hop. Auf der einen Seite Emma Backspin, aus dem Team von Backspin Love and Hate. Und auf der anderen Seite DJ Style Wars, DJ-Legende dieser ganzen Hip-Hop-Szene und von all dem, was wir so lieben. Und mit beiden wollen wir darüber reden, wie es eigentlich mit dem Respekt zwischen den Generationen aussieht. Auch ein bisschen darüber, wie politisch Rap sein soll, muss, kann oder darf. Und gibt es da draußen eigentlich noch wirklich DJs? Das alles findet ihr heute in der neuen Folge vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß!
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch, Phrase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Hohl.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Neue Woche, neuer Stammtisch. Yannick, wie geht's dir?
Nico, freue mich auf jeden Fall wieder hier zu sein. Gut geht's mir. Entspanntes, langes Wochenende gehabt. Bisschen Ruhe gehabt von dir, vom Team.
stimmt ja nicht ganz. Gut.
Ja.
Stimmt ja nicht ganz.
Das Grundrauschen ist da, ja.
Ja, also ich neige dazu, WhatsApp-Gruppen einzurichten. Ich bin schon so vorsichtig wie möglich dabei, aber du bist selber aktiv auf mich zugekommen, weil du dann doch gedacht hast, heute haben wir einen Stammtisch, da ist Emma dabei. Moin Emma, schön, dass du da bist. Das heißt, in-house Love and Hate vertreten.
Hey, ja? Freue mich hier zu sein.
Ja, und sie hat ja eine Rolle in dem Format Backspin Love and Hate, was ihr übrigens auch überall fleißig anhören solltet, die so ein bisschen die der jüngeren Generation neben der älteren Generation ist. Und dann bist du auf die Idee gekommen, eine lebende Legende mit in dieses Format zu holen und hast quasi gestern schon angefangen, in die Vorbereitung zu gehen. Und ich glaube, das lag daran, weil schon ein bisschen Aufregung im Raum ist bei so viel Legendenstatus wie den wir jetzt hier im Raum haben.
Ey, jetzt hört aber mal auf.
ich wollte noch ein bisschen erhöhen, das Ganze.
Du hast nur jemanden gesucht, der einen graueren Bart hat als du.
Das Problem ist, den gibt's, glaube ich, nicht. Also, oder? Doch, echt? Bist du komplett, du bist doch grauer da unten. Naja, schon. Ne? Okay, bist ja auch noch so zwei Tage, aber ich krieg dich nicht, hol dich noch ein. Stell kurz vor, wer da ist.
Ja, er hat sich ja gerade schon ein bisschen selber angekündigt. Wir haben hier einen Deutschrap-Veteran, Hip-Hop-Legende, wie auch immer man das nennen möchte, da. Ende der 80er mit No Remorse in Erscheinung getreten, dann in Hip-Hop-Deutschland alles mitbegleitet, was irgendwie relevant ist, würde ich mal sagen. Am nächsten Freitag kommt tatsächlich mit Mein Weg das neue Album raus. Dazu kann man sich bei Zeiten auch ein Interview bei uns auf den Kanälen angucken. Und jetzt erstmal schön, dass du hier bist, DJ Style Wars. Moin.
Hallo, guten Tag, moin. Grüßt euch.
Unter Einsatz meines Lebens bin ich nach Bremerhaven gefahren, um dich zu interviewen. Wenn ihr den Podcast hier hört, geht gleichzeitig auf den Backspin-Kanal. Ich wird jetzt die Tage kommen, ich weiß gar nicht genau. Bong, wie gesagt, den hat es wirklich ein bisschen erwischt, glaube ich, von dem Trip.
Aber, nein, gute Besserung.
Ja, das wird auf jeden Fall dann jetzt auch zeitnah kommen. War sehr interessant, weil wir haben so ein bisschen ausführlich schon auch so ein bisschen über deine Bremerhaven-Verbindung gesprochen. Mhm. Da, wo du herkommst. Das ist, wo du herkommst, genau. Und so ein bisschen auch daran deinen Weg beschrieben. Der ist ziemlich lang, wenn man es auf Hip-Hop in Deutschland bezieht. Denn wie du schon gesagt hast, Yannick, das geht irgendwann in den 80ern los. Und wir haben mit Emma jemanden, Yannick, ich muss diese Formulierung einfach verwenden.
Bitte.
Ich glaube, ich weiß, was kommt.
Wie hast du sie genannt, Yannick, sag nochmal?
Emma ist die älteste junge Frau der Welt.
Ja. Das ist schön gesagt.
Ja.
Aber es stimmt. Es stimmt.
Das klingt, geht unter anderem auch darauf zurück, welchen Künstler und welches Album sie als Classic der Woche mal ausgesucht hat. Da kommen wir nachher noch zu. Aber im Ganzen glaube ich auch, und das ist das für mich einfach so schön und wichtig, ich glaube, Emma, das ist auch ein Grund, warum wir relativ schnell auch ziemlich Matches gefunden haben, weil du aus einer jungen Generation kommst, Alter sagt man nicht, aber auf jeden Fall ja in den frühen 20ern irgendwo und dann trotzdem aber vom Mindset her, glaube ich, schon in der Lage, Brücken zu schlagen bei Love and Hate zu den alten Säcken, mit denen ich da unterwegs bin und auch vielleicht insgesamt zu dem, was auch ein Star Wars ausmacht, mit Leben füllt und vielleicht auch manchmal in die andere Richtung ärgert oder zu Diskussionen führt. Und darüber wollen wir heute reden, denn das ist das Entscheidende. Yannick, die Redaktion hat sich ein schönes Thema ausgesucht, über das wir hier im Gänze eigentlich auch wir beide reden können.
Richtig, du hast es jetzt ja schon ganz gut angekündigt. Es soll hier heute so ein bisschen um die verschiedenen Generationen im Deutschrap geben. Aufhänger des Ganzen war eigentlich so ein bisschen unsere Redaktionsplaylist, die wir haben, wo jeder so ein paar Songs reinwirft. Und ich habe es ja eben schon gesagt, Emma als älteste junge Frau der Welt hat da eine etwas andere Auswahl drin als die anderen Mitglieder der Redaktion. Ja, und jetzt haben wir uns hier einfach mal zwei Gäste dementsprechend eingeladen. Jüngere Generation, ältere Generation, ohne das irgendwie böse zu meinen.
Und also Nico ist denn die ältere Generation?
Ja, ich bin die ältere Generation. Genau. Und ich bin die wirklich alte Generation.
Ja, und wollen heute einfach mal so ein bisschen drüber quatschen. Wie nehmen sich die Generationen im Deutschrap gegenseitig wahr? Kann man da irgendwie in Frieden koexistieren oder muss es immer dieses ständige, ja, ich nenne es immer Nörgeln geben? Wird sich da gegenseitig genug Respekt gegeben? Sollte man sich mehr Respekt geben, weniger Respekt geben? All diese Fragen wollen wir in dieser Folge klären. Runtergebrochen haben wir das jetzt mal auf die Frage, geben sich verschiedene Generationen im Deutschrap heute genügend Respekt?
Erster Impuls, was denkt ihr?
Ich glaube eigentlich schon. Ich glaube, unter den Künstlern schon, also das merke ich, wenn man auf andere Künstler trifft bei irgendwie Showspielen, Auflegen oder sowas, dass da auf jeden Fall so ein gegenseitiger Respekt auf jeden Fall ist. Ich habe manchmal eher so den Eindruck, das meine ich zu dir, Nico, auch in dem Interview, dass es manchmal so ein bisschen hergeredet ist von der Industrie. So, dass es so ein Generationsding ist. Also es gibt das vielleicht so ein bisschen von, also bei einigen Künstlern oder bei einigen Älteren und aber auch bei einigen Jüngeren, so dass da immer so ein, ja, aber die machen das so und wir haben das aber so gemacht und warum machen die das jetzt so und andersrum. Aber ich glaube, dass es manchmal so ein bisschen dahergeredet ist von der Industrie, um den Jüngeren zu erzählen, irgendwie so die, also das ist so ein, ich erlebe das ganz oft, dass denen erzählt, dann irgendwie so in den Raum steht, ja, aber das ist so der Alte und der, weil der älter ist, so eine ältere Generation ist, muss der ja automatisch prinzipiell was gegen eine neuere Generation haben. So. Und andersrum ist es, erlebe ich das auch immer mal wieder so. Aber also ich kann von mir reden, dass ich da überhaupt gar kein prinzipielles oder eigentlich gar kein Problem habe tatsächlich so, sondern es ist, also ich finde neue Generationen wichtig für die Kultur, weil sonst, also wenn das nicht irgendwer weitermacht, so mit seinen, vielleicht auch mit seinen kompletten Ansichten und Herangehensweisen und wie er da so rangeht, dann wird es diese Kultur nicht mehr geben.
Ja, ich glaube auch, also ich habe das bis jetzt eigentlich mehr tatsächlich eher nur so auf dieser Fansicht mitbekommen, dass ich, also letztens zum Beispiel stand ich auf einer Party und dann kam irgendwie so ein,
genau,
ich weiß gar nicht, irgendein fettes Brot-Song oder so, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber ich habe auf jeden Fall irgendwie so mitgerappt oder mit dem Kopf genickt und dann standen da so zwei, ja, ältere Typen, die waren so, ja, den kennst du bestimmt auch nur aus irgendeiner Spotify-Playlist und ich war so, hä, hallo, nein, ich bin zwar jung, aber ich beschäftige mich halt mega viel mit, ja, vor allem älterem Deutschrap. Das wussten die natürlich nicht. Aber da war direkt so ein abwertendes Ding. Oder ja, zum Beispiel auch, als ich auf diesem Backspin-Jubiläum vor ein paar Jahren war, gab es auch viele, die waren so, was, aber müsstest du nicht eigentlich 187 hören? Was machst du hier eigentlich? Also wenn, bekomme ich das eher aus so einer Ecke mit, als tatsächlich von den Artist selber, würde ich jetzt sagen. Also da fühle ich eher mehr Support, würde ich jetzt so sagen zumindest.
Ja, yeah, sehe ich tatsächlich genauso und bekomme ich tatsächlich auch genauso so mit. Also das wird so reingetragen von, ich nenne sie jetzt mal Fans tatsächlich, so dass es da irgendein Problem gibt. Also natürlich gab es das schon mal oder so Neckereien, ja, so, aber prinzipiell empfinde ich das tatsächlich gar nicht so. So, dass es da, also das ist, das, also, sondern das wird tatsächlich immer von außen, von Fans oder von Konsumenten, nenne ich sie jetzt mal, so gesehen. Oder da wird so dieses Fass aufgemacht, was es eigentlich in der Form gar nicht so gibt.
Voll, ja. Also gut, man muss auch noch dazu sagen, trotzdem so, wenn ich mich mit Leuten in meinem Alter unterhalte, ist es schon, dass die ein bisschen weniger Ahnung haben von Sachen früher, also sich einfach nicht so viel damit auseinandersetzen. Und ich würde sagen, das ist vielleicht schon ein Punkt. Also wenn ich dann irgendwie erzähle, was für Leute ich auf der Tapefabrik gesehen habe und so ein Kumpel, ja, hat mal was gehört von Stieber Twins, aber war dann auch so, keine Ahnung, wer die jetzt sind, was die so machen. Und ich war halt so, oh mein Gott, so Stieber Twins treten da auf und übel krass. Und also so ein bisschen ist da, glaube ich, schon ein Punkt da. Also ich glaube schon, dass sich die jüngere Generation ein bisschen mehr damit beschäftigen könnte, vielleicht wo das Ganze herkommt. Aber ja.
Nee, ich will mal zwei Fragen dazwischen schieben. Glaubt ihr, dass das ein Teil, weil also Hip-Hop ist ja mittlerweile, Rap-Musik ist ja mittlerweile Subgenre, was sich über die Zeit ja so entwickelt, auch klar auseinanderdividiert hat, so ein kleines bisschen, dass das auch fürs Ganze gilt? Weil wir haben ja in den 2000er irgendwann ja schon durch eine Straßenrap-Welle so eine klare Abgrenzung gehabt zu bestimmter richtigen Angriffen von Straßenrappern auf deutsche Rap-Veteranen der 90er, einfach nur, um sich davon abzugrenzen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, oder darf man auch nicht unterschätzen, dass Abgrenzung auch immer eins der Kernelemente von Hip-Hop ja grundsätzlich ist. Dass es auch dazugehört, so ein kleines bisschen so anzuecken, dass ich nicht gleich von respektlos sprechen möchte. Aber seht ihr das auch nur als Teil von quasi der einen vielleicht größeren Bubble, in der ihr auch selber aktiv seid? Oder ist es auch ein generelles Respektthema? Oder habt ihr schon diesen Disrespekt auch mitbekommen?
Ich glaube, dass es damals eher um Identitätsfindung ging, sondern man wollte sich abgrenzen den sogenannten Alten gegenüber, um seine eigene Identität. Also das haben wir ja nicht anders gemacht damals mit oder ähnlich gemacht mit irgendwie zum Beispiel jetzt Fanta 4. Mhm. Und ich glaube, also natürlich sind die, ich finde die immer noch wack und ich finde, die können bis heute nicht rappen, so. Aber ey, also die sind, also es ist mir mittlerweile egal, so einfach. Und ich glaube, das hat zu der eigenen Identitätsfindung beigetragen. Also so sich selber aufzustellen und also nicht, dass wir die Fanta 4 dazu gebraucht haben, so, aber das war schon auch so ein Feind, den man sich rausgesucht hat. So, und ich glaube, das ist bei der Generation, die dann danach kam, jetzt irgendwie, ich nehme jetzt einfach nur mal Beispiel Agro Berlin, so, nicht anders gewesen.
Ja, ich glaube tatsächlich schon, dass das so ein Bubble-Ding ist, weil wenn ich jetzt so überlege, in so einer undergroundigen, boom-bappigeren Richtung, da können, glaube ich, die meisten Leute schon viel mehr mit so diesem generell alten Sound anfangen und sind da ein bisschen mehr drin als jetzt Leute, die ja zum Beispiel irgendwie überwiegend Straßenrap hören oder so ein bisschen so diesen Gangster-Rap hören, was ja auch, also es ergibt für mich auch so ein bisschen Sinn, es ist halt einfach eine ganz andere Mucke gefühlt.
Ich finde das total interessant oder total merkwürdig, dass in Deutschland so unterschieden wird zwischen Straßenrap und ja, die machen Straßenrap und die machen dann, ich weiß gar nicht, wie ich das andere nennen will.
Conscious.
Ja, Conscious. Conscious. Ich finde, also man unterscheidet ja auch, also man nennt ja Snoop Dogg auch nicht Straßenrap. Oder Mobb Deep zum Beispiel, so nennt man auch nicht Straßenrap oder ich finde diese Unterscheidung immer so ganz, ganz befremdlich und ganz, ganz merkwürdig. Das ist meine Theorie, also ich kann da auch total verkehrt liegen, aber ich beobachte das schon irgendwie, dass es in Deutschland irgendwann so diese deutsche, ich sag das jetzt mal böse, weiße Mittelstandsschicht Hip-Hop für sich beansprucht hat und dann irgendwann so die Jungs tatsächlich, die also von der Straße gekommen sind oder halt und dann einfach über andere Themen gerappt haben als über keine Ahnung was irgendwie so. Also die Themen waren einfach anders, weil sie natürlich irgendwie mehr das beschrieben haben, also worum es eigentlich geht. Also für mich ist es eher so, ich fühle mich da eher angesprochen. So. Und ich kann aus Bremerhaven zum Beispiel als so erfahrungsgemäß sagen, so, bei uns hat keiner die Beginner gehört. Also die ganzen Jungs um uns herum haben nie die Beginner gehört oder Stiebers vielleicht noch, aber irgendwie so den ganzen anderen Kram hat keiner gehört, weil sie sich damit nicht identifizieren konnten. So, und nur das kurz so nebenbei, ich finde das immer so ganz, ganz merkwürdig.
Ja, aber das ist ja genau der Kern von dem, was dann über die Zeit passiert ist. Die Abgrenzung, die Identitätsfindung, die du beschrieben hast, ist Deutschrap die Mucke, die mich als was auch immer, ne? Mhm. Junge Jugendliche mit Migrationshintergrund in einer Großstadt oder weiß, männlich, weiblich, zwei Eltern, Reihenhaus und drei Wagen vor der Tür abbildet. Genau das hat ja in der Vergangenheit schon stattgefunden und deshalb gab es vielleicht da auch über die Zeit unterschiedliche Spezifizierungen an Idolen. Mhm. So. Und das gab es früher nicht. Alles, wo Hip-Hop drauf stand, was im Hip-Hop-Regal stand, war quasi eine gemeinsame Identifikationsfläche. Hat man im Spitzen vielleicht einfach den einen Künstler oder die eine Künstlerin gefeiert und die andere nicht. Mhm. Fakt ist, und das ist etwas, was ich persönlich irgendwie so spannend dran finde, dass wir es hier in dieser Runde ja allein schon haben, dass es aber immer noch diesen Respekt in die Richtung nach oben, finde ich, gibt. Ne? Hast du, und das nimmst du ja auch genauso wahr, ne?
Ja, absolut. Also, vielleicht liegt das auch an meiner Person, ich habe keine Ahnung so, aber überall, wo ich hinkomme, bekomme ich Respekt und man sagt Hallo und irgendwie, ich krieg so die üblichen Floskeln, Legende, bla bla, halt irgendwie so an den Kopf geworfen. So. Also das, was ja nichts anderes ist als eine Respektsbekundung halt irgendwie. Mhm. So, also ich, von daher bin ich immer total überrascht, wenn ich dann irgendwie so mitkriege, ja, okay, die mögen die nicht. Und so, nee, stimmt doch. Also unter den Künstlern zumindest stimmt das irgendwie nicht so richtig.
Aber spürst du andersrum genauso aus, im Zweifel dann vielleicht deiner Generation und dem Umgang damit, dass es da ein Gefühl von, diese junge Generation, die weiß doch eh nicht mehr, was das alles ist. Die haben die
ja, es kommt natürlich ganz oft dieser Autotune-Spruch. So, oder alles, was nicht irgendwie bumm-klack macht, ist automatisch Trap. das ist immer so, ja, okay, fällt dir nichts anderes ein irgendwie? Ich bin dann immer so, über was soll ich mich denn mit dir dann, also über, also was soll ich dir erzählen? So, also da sind dann immer schon so hart die Klappen gefallen, so. Ich finde es ganz, ganz merkwürdig, wenn Leute aus meiner Generation dann immer mit diesen Sprüchen um die Ecke kommen. So, also das zeigt mir dann aber auch, dass sie sich eigentlich gar nicht viel mit dieser Musik beschäftigen vielleicht.
Aber das ist super witzig, weil ich zum Beispiel auch so vor, keine Ahnung, 5, 6 Jahren, als ich auch sehr tief in so einem Untergrund-Ding war, und dann so 187 und Palmen aus Plastik und da Autotune und da Autotune. Ich war auch die ganze Zeit, die Leute in meiner Klasse haben halt sehr viel solche Musik gehört und ich war halt so, nein, das ist doch kein Rap mehr und hier wird Autotune benutzt und also so, selbst ich kann das irgendwie oder konnte das damals total fühlen, so diesen Vorwurf irgendwie, das ist kein Hip-Hop,
Das ist so Fanta 4 jetzt. Also das ist das Fanta, also Autotune ist so unser Fanta 4 damals. Weißt du?
Ja,
so.
Ja, voll.
Das stimmt, ey, das stimmt aber wirklich. Weil ich auch damals schon immer, also ich habe zu den Menschen gehört, die auf irgendeine Art und Weise den Fanta 4 auch etwas abgewinnen konnten. Genauso wie ich es aber auch Rödelheim-Hartram-Projekt konnte, aufgrund von dem Status, die erzählen meine Geschichte aus ihrer Welt auf eine Art und Weise, die es für mich damals nicht gab oder nur wenig gab und die ich damit für mich quasi gemeinsam mit, sagen wir, auf meinen Tisch gelegt habe, wo ich dann natürlich differenziert habe, was ich mehr mag, wo ich mehr höre, wo ich mich vielleicht auch ein bisschen mehr abgeholt und aufgehoben fühle. Aber ich habe schon damals immer so mit der, also ich fand diese Rigorosität, mit der man Mauern oder Grenzen aufgestellt hat, und das ist ja ehrlicherweise nicht mit Moses und jetzt heute noch so teilweise, was ziemlich lustig ist, aber da fällt ziemlich schnell die Klappe. Habe ich ganz persönlich immer nie so ganz nachvollziehen können, inhaltlich aber auch verstanden, wo diese Abgrenzung stattfindet. Und das ist heute dann aber etwas, wo ich dann, und da sind ja dann ja in verschiedensten Generationen auch immer in den Gesprächen, schon auch anstrengend finde, weil man immer so oft so viele Pauschalisierungen trifft, ohne der ganzen Sache eine Chance zu geben. Das ist aber im Innen- wie im Außenbild, wenn außen Leute über diesen Hip-Hop oder diesen Deutschrap reden, dann meinen die nicht die Sachen, die bei Emma in der Playlist landen. Oder die meinen nicht die Künstler, die bei Star Wars auf dem Album landen. Die meinen irgendetwas, was die in Bild-Zeitung-Schlagzeilen stattfindet. Und deshalb ist dieses innere Respekt geben ja fast einfach noch wichtiger als vorher. So, wisst ihr, was ich meine? Weil man damit zumindest den Innenraum so in Bewegung hält. So, und ich habe das Gefühl, Star Wars, also Album gehört und dein Weg die letzten Jahre natürlich auch damit nochmal klarer dokumentiert. Du achtest auch schon darauf, dass du auch nicht in einer Generation bleibst, ne?
Du, es ist nicht so, dass ich da jetzt sitze und denke so, ich muss da drauf, also, sondern
auch noch eine 20-Jährigen.
ich mache einfach das, was ich mache, so. Und ich glaube, also bei mir hat das einfach viel damit zu tun, was ich auch privat für Musik höre. Ich höre halt nicht nur, also das habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht, so dass ich nur die ganze Zeit straight Rap oder Boom Bap oder wie auch immer man das nennen will, gehört habe, sondern also auch in meinem Freundesumfeld da wurde fast zu 80% nur Reggae gehört. Und wir waren immer so die Hip-Hop-Trottel. So. Oder irgendwie Jungle und Drum and Bass oder halt irgendwie Hardcore-Stuff. So. Von daher, so, und das spiegelt sich auch alles in meinen privaten Interessen, was Musik angeht, immer wieder. So, also ich höre tatsächlich extrem viel andere Musik, und ich glaube, das trägt tatsächlich dazu bei, wie ich Musik mache. Oder was letztendlich dabei rauskommt. Natürlich ist es klassisch, so, das ist so das, was ich mache, aber ich habe halt immer den Anspruch gehabt, dass es irgendwie frisch klingt. So. Glaube ich zumindest, so dass es frisch klingt. Also für mich tut es das dann.
Wie findest du Freshness für dich ein Thema, Emma, was die Musik angeht und Künstlern der alten Generation, um an ihnen dran zu bleiben? Müssen die fresh bleiben?
Was meinst du jetzt mit fresh? Also, dass die so irgendwie jetzt den New School Sound oder New School KünstlerInnen irgendwie
Einflüsse
mit aufholen müssen.
Einflüsse im Ganzen?
Nee, keine Ahnung, finde ich gar nicht so wichtig. Also klar, es ist irgendwie cool, wenn man sieht, so okay, da orientieren sich auch ältere Leute irgendwie an der jungen Generation, und manchmal ist es ja auch super bereichernd, wenn dann einfach neue Einflüsse mit reinkommen. Aber ich finde, das muss gar nicht sein. Also was ich zum Beispiel, was mir gerade dazu einfällt, ist jetzt vielleicht ein bisschen anderes Thema, was ich so lustig fand, bei Max Herre und Dexter, die haben vor kurzem so ein Amiga-Sample gemacht, wo die halt so Songs aus der DDR, also die haben sich praktisch noch weiter zurückorientiert, so in der Ostrock-Musikszene der 70er Jahre, und auch das fand ich super spannend. Also ich finde es generell einfach cool, wenn sich Leute so ein bisschen außerhalb von ihrem Kreis bewegen. Das muss jetzt nicht unbedingt auf Krampf, wir sind am Zahn der Zeit und möchten so fresh wie möglich sein, sondern ey, wenn du neue Einflüsse für dich entdeckst und es gut klingt, dann ist super. Wenn nicht, dann ist auch okay. Also ich finde es auch gar nicht verwerflich, wenn jemand die ganze Zeit so seinen Sound fährt, weil er damit halt am glücklichsten ist. Also ich finde auch, man muss sich nicht immer neu erfinden.
Nee, gar nicht. Also da bin ich voll bei dir. Also, aber fresh klingen heißt ja nicht, dass man sich an den Sound orientiert, der gerade, ich nenne es mal, relevant ist, so, sondern einfach sich selber updatet. So, ich finde es ganz wichtig, dass man sich, wenn man das länger irgendwie macht, dass man sich selber wie so ein Computerprogramm updatet. So, seid ihr noch da?
Ich bin voll da, ich höre dir zu.
Okay.
Ich denke drüber nach.
So, und das finde ich halt irgendwie mit fresh bleiben. So. Also das finde ich wichtig. So. Und das haben, da kann ich jetzt mal ganz uneigennützig sagen, das bin ich der Einzige aus meiner Generation, der das hinkriegt, fast. Oh, da werden jetzt einige kotzen, wenn sie das hören. Aber
warum hast du es geschafft? Durch dieses Offenbleiben?
Ich ernähre mich gesund.
Und im Zweifel, ja, genau.
sich auch mit anderer Musik beschäftigen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, also das ist so mein Rezept. Da hat so jeder vielleicht, also jeder, glaube ich, so sein eigenes Rezept. Aber das ist so mein Rezept, um auch zu wissen, also ich finde es ganz, ganz merkwürdig, die ganze Zeit in meiner Bubble zu sitzen, auf meiner kleinen Heftzwecke und aber nicht mitzukriegen, was auf dem ganzen anderen Planeten los ist oder was da draußen noch so los ist. Das heißt ja nicht, dass ich das denn auch machen muss, sondern das heißt einfach nur so, ey, okay, so klingt das, also so klingt das, vielleicht kann ich irgendwie das, so nerd-studio-technisch mäßig das auf meine Produktion verwenden, dass meine Produktion auch so fresh klingt halt irgendwie.
Also, ich mag deshalb zum Beispiel, wir haben uns ja auch in dem Interview auch darüber unterhalten, ich mag diese neue Boom-Bap-Generation, die ich da gerade so höre, mag ich deshalb so gerne, weil es genauso, das ist ein ganz klassisches Boom-Boom-Chuck und trotzdem klingt es nicht wie ein 1990 nachempfundenes Boom-Boom-Chuck, sondern das klingt wie ein 2022er Boom-Boom-Chuck und das mag ich da dran, weil das im Zweifel auch 20-jährige Dudes sind, die vielleicht sogar von ihren Eltern, keine Ahnung, Mobb Deep-Platten geerbt haben und daraus ihren Sound machen.
So ja, es gibt halt echt eine ganze Generation, aber auch schon seit längerem, die das für sich jetzt gerade entdecken auch. So. Also es gibt auch Leute, die entdecken gerade Mobb Deep für sich.
Hm. So, also zu Recht, wer es jetzt macht und auch noch nicht gemacht hat und zu jung für Mobb Deep war, tut es bitte.
Es gibt mir ja Mindblown. Ich entdecke ja auch jeden Tag neue Sachen. Also es ist ja nicht so, dass ich, das ist halt, was ich wichtig finde, dieses, das meine ich mit Updaten, immer gucken, was gibt es da draußen eigentlich, außer irgendwie meine fünf Lieblingsplatten. So, also was gibt es da an Musik, was gibt es an neuen Produktionen, was gibt es an neuen geilen Stuff, der mich auch interessieren könnte. So. Ich finde das wichtig, also hungrig bleiben und vor allen Dingen auch Schüler bleiben. Ich bin ja immer noch Schüler, deshalb gehe ich nicht in die Schulklasse, über die wir vorhin gesprochen haben, weil ich müsste dann auf der anderen Seite. Sondern, also ich lerne ja jeden Tag. So.
Und ich kriege dich da noch rein.
So, und darauf habe ich Bock. Und das vermisse ich an meiner Generation tatsächlich. Ich finde das total schade. Ich wünsche mir für meine Generation mehr Hunger und mehr, also es gilt ja auch nicht für alle, aber halt bei einigen wünsche ich mir das einfach irgendwie. Wird denen gut tun, also auch persönlich einfach.
Ja, denn das ist ehrlicherweise das, was ich an Deutschrap so gerne mag, dass es mir, also wirklich dann auch konkret an Deutschrap, ne?
Und das sage ich nicht, um mich anzubiedern, also falls es einige,
das brauchst,
also,
das aber, brauchst aber, du nicht weiter weißt du, zu
aber,
erwähnen.
Aber
das brauchst du nicht zu erwähnen.
Das ist ja eigentlich die ursprüngliche Energie, die uns damals gecatcht hat.
Ja, weiß, genau.
Weiß, was Neues ist, weiß, was Neues war, weiß, was war, was es nicht gab vorher. So.
Und Hip-Hop und Deutschrap, und das meine ich, deswegen betone ich ja bitte direkt Deutschrap, dieses Thema mit Musikgeschmack ändert sich irgendwann in den 30ern. Deutschrap hat halt einfach dazu geführt, natürlich auch ein bisschen, dass es mein Beruf ist, aber dass ich auch immer noch jeden Tag zumindest versuche zu verstehen, was das ist. Und auf einmal ein Pascha nehmen, irgendwas machen kann, was ich voll gut finde und gerne mag. Obwohl, das weiß Gott nicht für mich, sondern für seine eigene Generation. Im Zweifel sogar abgrenzend von dem macht, was ich vorher, vielleicht aber auch hommagehaft daran macht. Aber das ist beides irrelevant, aber ich habe den Zugang dazu. Und das mag ich so an diesem Hip-Hop-Deutschrap-Kosmos, in dem man unterwegs ist. Und vor allen Dingen, weil es so vielseitig ist. Jetzt gibt's da natürlich aber auch, dadurch, dass es immer mehr geworden ist, auch immer mehr Felder, die vielleicht mal ein bisschen im Untergrund verschwinden und die gute Emma, wenn ihre Internetverbindung wieder mitspielt, hat ein Thema mitgebracht, über das wir mal sprechen müssen. Denn dir liegt da schon am Herzen, dass da noch ein bisschen mehr die Kante rausgeholt wird, ne?
Ja, genau. Ich habe mir überlegt, dass es ein bisschen schwierig ist, in Deutschrap wirklich gute politische KünstlerInnen zu finden. Also so ein bisschen der Background ist, gerade wenn du so in die USA guckst, so, dann hast du da halt Leute, die wirklich coole politische Messages haben. Also nicht die Messages, sondern es cool verpacken können. Und ich finde, in Deutschland ist es so ein bisschen schwierig. Ich finde, da klingt es oft sehr verkrampft. So, es geht schnell in diese Zeigefinger-Richtung. Und da habe ich mich gefragt, warum das so ist, dass wir hier in Deutschland, also ich sage jetzt auch gar nicht mal, dass wir niemanden haben. Also ich habe dann so überlegt, zum Beispiel Upsilon ist für mich ein Beispiel, der das auf jeden Fall hinbekommt. Aber den gibt es auch noch nicht so lange. Und so davor habe ich lange so einen Sound nicht oder sowas nicht gehört hier in Deutschland.
Wir nehmen die Frage mal auf, solange Emma mit ihrem Internet kämpft. Star Wars, sag du mal was. Ist dir Deutschrap politisch genug? Und vor allen Dingen in den Bubbles vielleicht, in denen du es auch aktiv miterlebst?
Also, mal davon abgesehen, dass ich Hip-Hop schon politisch finde, so von Grund auf, habe ich immer das Problem, also ich glaube, das hat was mit meinem Alter zu tun, dass mir Leute Sachen erzählen wollen, die ich schon kenne. So, also die Problematiken, die ich schon kenne und ich schon ganz andere Zeiten miterlebt habe. So. Und also es muss mich irgendwie, und es ist teilweise echt zu verkrampft und irgendwie zu platt. Und also ich erlebe ja auch diese ganzen Diskussionen links und rechts die ganze Zeit. So. Und ich schlage mir ganz oft die Hände über den Kopf zusammen, wo wir eigentlich mit diesen Diskussionen sind und wer, vor allen Dingen, wer sie führt und wie sie geführt werden. So. Und das spiegelt sich halt dann auch in Deutschrap wieder. So, das ist halt dann, tut mir leid, dass ich das sagen muss, dann auch echt Deutschrap. So. So, weil ich bin halt ein Kind von weißer Mutter, schwarzer Vater, Afrodeutscher und in Deutschland aufgewachsen in den 70er, 80ern und 90ern. Also ich habe alles erlebt, was du erleben konntest. Ich kenne alle Sprüche, die dir einfallen. So. Und dann tue ich mich, also schwer, mir Sachen von denen dann anzuhören. So, weil ich so denke, so, pff, Digga, wenn du wüsstest. So. So von daher bin ich, also es braucht auf jeden Fall mehr so, aber ich weiß, also es ist eigentlich auch die Zeit und Hip-Hop ist, also eigentlich ist, sind wir genau das und dafür da so, aber
ich merke, wie du kämpfst.
Ja, ich versuche die Worte dafür zu finden, ohne dass es eben so also ich würde mir wünschen, dass es, also ganz platt, ich würde mir wünschen, dass viel, viel mehr passiert, viel, viel mehr gesagt wird und zwar von denen, die davon betroffen sind und nicht von denen, die darüber nur reden, dass andere betroffen sind. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ich würde mir von einem Haftbefehl vielleicht wünschen, dass er was dazu sagt, obwohl er sagt ja ganz viel eigentlich, wenn man hinhört, so.
Ja,
genau. Sondern er beschreibt ja Sachen so und ich finde, das ist allein schon politisch. So, da werden einige Leute jetzt denken so, Alter, Haftbefehl politisch? Ja, verdammt, es ist derbe politisch, so.
Einer der politischsten Rapper Deutschlands, würde ich übrigens sagen. Auch als Antwort auf deinen Punkt, den du hast.
Genau, so. Eigentlich sind diese ganzen Jungs, die über die Straße erzählen, politisch, aber sie kriegen halt diesen Stempel die ganze Zeit, so. Und damit tut man den, also da kommt natürlich auch viel Scheiße, so, aber ey, das war doch schon immer so halt irgendwie. Und den sollte man vielleicht öfter mal mehr zuhören und natürlich würde ich mir von denen auch noch mehr wünschen, so, weil sie sind eigentlich diejenigen, die es erzählen müssen. So. Also verstehst du, was ich meine? Das ist so, das brauche ich mehr, weil das würde einfach viel, viel mehr verändern und das und es würden denen auch viel, viel mehr Leute zuhören. Das ist so ein bisschen das Phänomen, was ich meinte mit vorhin so, ey, in Bremerhaven hat damals keiner die Stiebers gehört oder keiner Beginner gehört, sondern die Jungs haben erst zugehört, als Leute da waren, mit denen sie sich identifizieren konnten, weil es einer von denen war. So.
Ja.
Und das ist wichtig, das muss viel, viel mehr passieren, dann, also dieses Politische mehr anzugehen.
Ja, ich glaube, ich habe da eben so drüber nachgedacht, als Emma Absilon gesagt hat, war auch der erste, der mir in den Kopf geschossen ist. Da habe ich auch, als ich deine Frage sozusagen, dein Thema gelesen habe, auch gedacht, ja, Absilon macht doch eigentlich sehr, sehr guten politischen Rap. Dann sind mir auch direkt so Leute wie PTK eingefallen oder auch BSMG, was wir auch in einer der letzten Folgen hier besprochen hatten. So ist ja auch ähnlich gelagert wie bei Haftbefehl, einfach ein super politisches Album. Ich weiß halt nicht, ob das gerade, wenn man jetzt diesen Amerika-Vergleich zieht, auch einfach so ist, dass so politische Projekte, Songs, Alben, wie auch immer, einfach hier nicht so das Gehör finden, weil es thematisch ja dann einfach doch sehr, sehr schwere Kost ist.
Eigentlich bräuchten wir neue Public Enemy.
Neues so, aber das meine ich halt so, dass die amerikanischen Vorbilder gehen einem halt einfach leichter rein. Du hörst den Beat, du hörst im Zweifel, klar, dem Englischen sind viele mächtig, aber du hörst vielleicht nur mit einem Ohr hin, was sie dir da überhaupt genau erzählen. Und im Zweifel stehst du in irgendeinem deutschen Club, feierst irgendeinen Song, der eigentlich eine heavy message hat. Und wenn du den Text halt auf Deutsch hast, dann kriegst du es direkt ins Ohr. Und das ist dann vielleicht, boah, will ich jetzt aber gerade gar nicht hören. Stattdessen mache ich mir irgendwie leichtere Kost an. Was ne, nicht überhaupt nicht wertend gemeint ist, aber dadurch vielleicht auch einfach oft gar nicht so gut reingeht ins Ohr.
Deswegen finde ich ja Haftbefehl so wichtig und so politisch. Weil die Tatsache, dass er diese Reporterfunktion einnimmt, die er nun mal hat und damit auch etwas in Welten transportiert, in denen es nicht stattfindet, das finde ich ist unheimlich wichtig. Und das ist ganz oft nicht etwas, was du auf Plakate schreiben kannst, als klare Forderung, aber als Türöffner, um gesellschaftliche Zusammenhänge zu schaffen, glaube ich, unheimlich wichtig. Denn die Leute, die es nicht wollen, das sind wir halt heute auch noch mehr in der Generation, oder noch mehr denn je, glaube ich, an dem Punkt, die wollen das auch nicht und die brauchen auch nichts Politisches. Und die Band, die sich Politrap nennt, die wird es dadurch automatisch schwieriger haben. Aber dass auch KIZ politischer sind als die eine große Tageszeitung mit vier Buchstaben, sie glaube ich wieder Rapper, Deppen-Rapper genannt.
Ja.
Es ist halt genauso wichtig für das. Ich glaube, das Public Enemy von damals.
Ich glaube, die abgedatete Version von Public Enemy sind Run the Jewels so ein bisschen.
Ja, zum ZB.
Also wenn wenn man das irgendwie nehmen will.
Ja, genau. Und oder dann Solo Kendrick und dann versuch mal einen Kendrick Lamar.
Ich wollte gerade sagen, Nico, du bist jetzt nach dem deutschen Kendrick Lamar, kannst du dich jetzt auf die deutsche Public Enemy auf die Suche machen.
Ja. Ey, hast du eigentlich da, wenn du Advanced Chemistry nimmst, dann könnte ich sagen, wären das so die deutschen Public Enemy gewesen.
Ey, weißt du, was das Tragische daran ist? Dass dieser Instant Classic, dieser Top 5 größte Rap-Songs aller Zeiten in Deutschland, die entstanden sind mit Fremd im eigenen Land, dass der mit jeder Silbe immer noch, mit dem einzigen Unterschied, dass der Pass jetzt rot ist und nicht grün, immer noch tagesaktuell ist. Und das ist ja das Erschreckende daran.
Hm. Absolut.
Ja. Ey, du hast ein Thema, wo ich jetzt eine Überleitung bauen muss und die wird schwierig. Wir machen es ganz simpel. Du hast ein D und ein J vom Namen und du bist der Meinung, dass D und J vom Namen wird nicht genug, ne, genug gewertschätzt. Wo sind sie, die D und die J? Das ist das, was wir mit DJ Star Wars besprechen, oder?
Ey, das frage ich mich auch. Wo sind sie? Also es gibt so viele DJs wie nie. So, habe ich das Gefühl und ist auch, glaube ich, so. Aber sie...
Controller-DJs.
Ach, ich will da gar nicht... Okay, ich unterscheide tatsächlich zwischen DJs im Hip-Hop-Bereich und DJs in den ich nenne sie jetzt mal bös überspitzt Halligalli-Fraktion. So. tue ich einigen bestimmt Unrecht, so, aber DJs in Deutsch-Hip-Hop gibt es irgendwie nicht so richtig, also natürlich gibt es sie, aber sie sind nicht präsentiert oder repräsentiert. So, das zeigt ja allein schon, dass ich immer noch der einzige DJ bin, der bei euch ein Interview bekommt oder stattfindet. So, also in dem Format. Also gar kein Vorwurf.
Nee,
so.
Null. Aber ich finde, das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt. Yannick, Auftrag hiermit gegeben. Ne?
Ich schreibe fleißig mit, ja.
aber ich glaube, dass es dass das Problem eher mit der DJ-Szene an sich zu tun hat, als immer mit den Rappern. So. Ich habe ein gutes Beispiel, und ich denke da ganz oft drüber nach, so, weil ich irgendwie mitkriege, auch im Zuge von diesen neuen Boom-Bap, neuen Boom-Bap-Szene, so, dass wenn da in der Hook zum Beispiel Cuts sind, der DJ überhaupt nicht genannt wird als Featuring-Artist, oder also der beste Homie ist immer der Featuring-Artist, aber der DJ, der die Hook gemacht hat, und die Hook ist mit der wichtigste Part in dem Song, überhaupt nicht genannt ist. Weder irgendwie, also als Feature-Artist oder garantiert auch GEMA-mäßig nicht beteiligt ist oder sonst irgendwie was, sondern der hat die Hook gemacht und das war es dann so. Und der steht dann vielleicht irgendwo mal in den Credits. So, was ich so erlebe, ist so, dass DJs sich für Aufmerksamkeit, weil das ja die, so die neue Währung ist, abrippen lassen von Rappern ganz oft. Und dann tatsächlich noch Werbung machen für den Song, auf den sie sind, auf den sie nicht als Feature Artist genannt wurden, weder dran beteiligt wurden, noch sonst irgendwie irgendwas eigentlich mit zu tun haben, so, und dann aber noch Werbung machen für den Song, weil der Artist, für den sie die Cuts gemacht haben, macht keine Werbung für den Song, dass der DJ da drauf ist. Das finde ich immer so ganz befremdlich. So, das ist, ich habe das die letzten Jahre ganz oft miterlebt, dass ganz viele DJs so Werbung machen für ihren eigenen Rip-Off. So, und das finde ich total traurig und irgendwie schade, weil ich ganz viele DJs auch immer klagen höre. So, ja, die Rapper immer die Bösen, und ich denke, ich komme immer ganz oft in die Situation, wo ich so denke, so, ja, aber warum soll er eigentlich vor dir so viel Respekt haben, wenn du noch nicht mal Respekt vor deiner eigenen Arbeit hast, dass du dich drum kümmerst, dass du als Feature Artist genannt wirst, dass du beteiligt wirst an dem Song und so weiter und so die ganze Latte. Und das finde ich tatsächlich richtig traurig mittlerweile. Also ich habe letztes Jahr tatsächlich mit auch einem ziemlich bekannten, auch sehr, sehr als real akzeptierten Rapper, irgendwie habe ich Cuts gemacht und ewig lange nichts gehört, und dann sehe ich die Ankündigung für das Album und mein Name steht nicht dabei. So, und das Erste, was ich dann gemacht habe, ich habe ihn irgendwie geschrieben und meinen so, ey, ist das unser Song, auf dem ich die Cuts gemacht hatte? Und er so, ja. Und ich so, aber wieso stehe ich da nicht als Feature Artist? Und da war seine Antwort tatsächlich, das ist ja nicht Industriestandard, dass der DJ genannt wird. So, aber alle anderen Feature Artists waren drauf, so. Und dann war ich so, ey, Digga, das geht nicht klar, das ist A, total respektlos. Und ich war tatsächlich im Überlegen, ob ich ihm sage, okay, denn wenn das Industriestandard ist, dann ist jetzt aber auch Industriestandard, irgendwie, dass ich meinen Anwalt einschalte, und dann wäre Industriestandard, dass du auf jeden Fall die nächsten 6 Monate darauf wartest, dass du dein Album irgendwann rausbringen kannst. So. Er hat das dann tatsächlich geklärt, hat es geändert und hat sich danach bei mir dennoch, also nochmal entschuldigt, weil ich auch zu ihm meinte, ey, wenn wir Szene intern das nicht vernünftig machen, wie können wir denn von den Major-Label verlangen, dass die es richtig machen? Und also er hat es dann geändert, hat sich auch 1000-mal entschuldigt, also, dass er da selber nicht drauf gekommen ist und all sowas. Und sowas passiert halt die ganze Zeit. So. Also es passiert selbst mir. So. Aber man muss halt hinterher sein. Und ich merke das bei ganz vielen DJs, dass sie das überhaupt nicht machen und das überhaupt nicht auf dem Zettel haben. So, aber die ganze Zeit rumnölen und rummeckern, dass die Rapper so böse sind und ihnen keinen Respekt geben. So.
Das Problem, also ja, vielleicht Respekt, genau. Also, vielleicht auch
versteht ihr, was ich meine? Ich habe das gerade irgendwie so ein bisschen wirr, glaube ich, erzählt. Aber
ja, ich steige ein. So, es gibt vielleicht auch eine gewisse Unbedarftheit der tatsächlichen Kunst gegenüber. So, also des eigenen Schaffens, weil das vielleicht, wie eine selbst, die Katz sind ja in Anführungsstrichen nur die Katz und sie haben ja aber in der Geschichte dessen, was wir hier als Hip-Hop gelernt haben, eine andere Wertung und die ist, habe ich da wirklich das Gefühl, ein bisschen verloren gegangen, so mit allem drum und dran und das ist etwas, was man auf jeden Fall immer wieder adressieren muss, wo man auch immer drüber sprechen muss. Es ist ja aber auch nicht mehr so gang und gäbe im Einsatz von DJs im Rahmen von Musikproduktion live, ja. Aber tatsächlich, also Cuts gibt es auch immer weniger. Und dann, wenn, dann ist es ja auch immer gleich eine gewisse Huldigung, die automatisch dadurch stattfindet, wenn die dann industriestandardmäßig nicht genannt wird.
Aber selbst da machen sie es dann ganz oft nicht. Ich bin tatsächlich jedes Mal verwundert, warum sie das irgendwie nicht schnallen oder nicht machen. Also ich finde das ganz, ganz, ganz traurig, weil es ist, ich finde das immer ein bisschen zu einfach. Ich sehe das bei ganz vielen DJs, wie frustriert sie dann sind oder irgendwie sagen so, ja, ich will mit denen, mit diesem ganzen Rap-Zirkus nichts zu tun haben. So. Aber ich denke ganz oft, ja, aber kümmerst du dich denn tatsächlich darum? Also kümmerst du dich um deinen Scheiß, so? Kümmerst du dich darum, dass du als Artist angegeben wirst? Bist du bei der GEMA gemeldet zum Beispiel, so? Also so der ganze Prozess, der dazugehört. Und ich stelle fest, dass das bei ganz vielen DJs nicht ist.
Ja, ist interessant. Also wirklich interessant. Das heißt, es ist nicht nur automatisch die DJs werden nicht ernst genommen, sondern auch die DJs haben vielleicht ihre eigene Position nicht so manifestiert aufgrund von den den Selbstverständlichkeiten, die der Markt einfach hergibt.
Genau. So, also natürlich sagt er dann so, das ist Industriestandard so, aber also ich bin so, ja, aber das ist das, was unsere Kultur eigentlich oder unsere Szene eigentlich immer unterschieden hat, dass wir anders waren. So.
Die Antwort ist ja, das ist nicht Kulturstandard.
Ja.
Falls das nochmal wieder kommt. Ist Emma noch bei uns eigentlich?
Ja, das ist wirklich heute, der Internetgott meint es nicht gut mit mir, überhaupt nicht. Ihr seid immer mal wieder weg, aber jetzt die letzten paar Minuten habe ich zugehört.
Sehr gut. Ich möchte mal von dir deine Wertschätzung und deinen Respekt gegenüber DJs abfragen hier als älteste junge Frau.
Ja, ich hab tatsächlich die ganze Zeit drüber nachgedacht und ich glaube, ich habe da bisher noch nicht so viel drüber nachgedacht, weil mir sind gerade spontan auch gar nicht so viele DJs eingefallen. Also ich glaube, ich habe mich da tatsächlich auch noch gar nicht so viel mit auseinandergesetzt bisher. Also klar, schon. Also was ich gemerkt habe in den letzten Jahren, so Producer werden schon immer mehr so auch hinter die Titeltracks geschrieben, aber so DJs, die Cuts machen und so, ja, also sehe ich auf jeden Fall auch, dass da noch einiges machbar ist. Gut, ich weiß jetzt nicht genau, auf welcher Seite da der erste Schritt liegt, aber wäre auf jeden Fall gut, wenn da mehr Respekt für da wäre.
Ich habe aber eine
die Antwort. Sorry, wollte ich gerade sagen. Ich wollte kurz sagen, die Antwort darauf, wer da dran ist, kann Star Wars ja geben, aber Janik, du bist dran.
Nee, ich habe da eine ähnliche Wahrnehmung wie Emma irgendwie. Also ich kenne auch, klar, man kennt ein paar DJ-Namen, aber man hat es dann doch eher als, weiß ich nicht, Tour-DJ von XY oder sowas im Kopf.
Ja.
Aber Star Wars hat es ja eben auch schon so ein bisschen beschrieben, dass es dann vielleicht auch an den Leuten irgendwie selbst so ein bisschen liegt, da ja mehr ins Rampenlicht zu treten zu wollen. Ich erinnere mich in einen irgendwie letzten Folgen, ein bisschen länger ist es hier, hatten wir mit Frank Sinatra zum Beispiel auch über das gleiche Thema bei den Producern gesprochen, der das ja dann ganz vehement eingefordert hat und sich da ja auch ja seinen Hack holt für sämtliche Produktionen. Und natürlich, klar, kann man das jetzt nicht nur auf irgendwie DJs schieben, dass sie nicht so im Vordergrund stehen, wie sie es vielleicht verdient haben. Ich glaube aber schon, dass da auf jeden Fall von der Seite her auch noch mehr kommen könnte, genauso wie Star Wars das halt eben beschrieben hat.
Ja, also du musst halt, also wie bringt das schon gesagt, also du musst halt hinterher sein und deinen Hack holen, auf jeden Fall. So, und ich glaube, dass das fehlt. Das fehlt ganz vielen DJs oder das haben sie irgendwie nicht so richtig auf dem Zettel, sondern sie sind, also ganz, ich erlebe das ganz oft, dass viele einfach happy sind, dabei zu sein. So, und das wird halt echt so ein Boomerang irgendwann. So.
Ist es eigentlich schon längst geworden, wenn man mal ehrlich ist?
Ja, absolut. Also wenn du dir so Rap-Shows 2022 anguckst, dann ist das tatsächlich manchmal echt traurig, so was man da mitbekommt. Und ich rede nicht davon, dass jeder DJ eine dämliche DJ-Show machen muss, irgendwie mit einem so und darum tanzen muss und irgendwie 1000 Backspins machen muss, sondern einfach eine Show auf die Beine stellen, in der DJ mit integriert ist und wo was passiert, außer irgendwie einen Song nach den anderen abspielen. So, natürlich muss man auch den Rapper dazu haben, aber man kann sich auch die Rapper dazu erziehen. So, das funktioniert nämlich tatsächlich. So, das habe ich über Ferris, über Lieblingsrapper mit allen erlebt. So, also viele Rapper kennen das auch gar nicht mehr. So, aber wenn sie denn dabei sind, so und einen DJ dabei haben, der das mit ihnen macht und auch eine Show zusammenstellt, irgendwie, dann wollen die nie wieder irgendwas anderes haben.
Es ist eine Frage von Respekt. Und damit schließen wir im Prinzip das ein, was am Anfang hier Thema des Ganzen war. Es geht nämlich nicht nur darum, dass die Generationen gegenüber mehr Respekt haben, sondern dass man innerhalb der Kultur auch in den einzelnen Bubbles, wie in den einzelnen, was sind denn das, Disziplinen, Berufsfeldern genug Respekt voreinander hat, glaube ich.
Ja, also man sollte viel, viel mehr Respekt vor dem, was wir machen, eigentlich haben. So. Mhm. Weil ich sehe das ja auch nicht als selbstverständlich.
Ich meine, Corona hat ja, da haben wir auch drüber gesprochen, natürlich auch Auswirkungen. Aber hast du Angst ums DJ-Tum?
Nein, Angst habe ich nicht. Ich finde das manchmal schade, dass es so als selbstverständlich hingenommen wird und dass DJ sich auch ganz oft präsentieren. Also sie reduzieren, also ganz oft reduzieren sie sich auch selber. So, ich kann zum Beispiel keine DJ-Videos mehr auf Instagram sehen. So, ich nehme dich nicht mehr ernst, wenn du mir 1 Milliarde DJ-Videos auf Instagram weil was feiern wir denn? Feiern wir die Aufmerksamkeit oder feiern wir die Skills? Ich glaube nämlich, dass wir mittlerweile viel, viel mehr Aufmerksamkeit feiern als tatsächliche Skills und tatsächliches Können und die Craft an dem, was wir machen. So. Ich glaube, das ist tatsächlich, also in allen Bereichen gerade irgendwie ein großes Problem, dass wir mehr die Aufmerksamkeit feiern als das Eigentliche. So, aber
auch ein interessanter Punkt, ehrlicherweise.
Aber ums DJen mache ich mir persönlich keine Sorgen. So. Also weil ich sitze hier zu Hause, ich bin in meinem Happy Space so. Und bin da jeden Tag dran. So. Also und solange ich das fühle, mache ich mir keine Sorgen.
Und du hast ja mit Emma auf jeden Fall jemanden heute noch wieder dazu gewonnen, mit Yannick auch, aber es ist in seiner Rolle jetzt eh selbstverständlich. Yannick sorgt jetzt für noch mehr DJs hier in allen Formaten.
Nur noch.
Und Emma zollt jedem DJ jetzt mehr Respekt an den Stellen, an denen es wichtig und relevant und entscheidend ist. Siehst du?
Guck mal. Auf jeden Fall.
Wir zollen hier an verschiedenen Stellen Respekt an zwei verschiedene Dinge noch. Das eine sind Classics. Die machen wir gleich am Ende. Vorher immer an unsere eigene Playlist, die heißt Thank Backs When It's Friday. Und da taucht auch, wenn jemand wie DJ Star Wars dann auch noch Mucke macht und ein Album rausbringt und daraus Singles auskoppelt, tauchen die dann auch da auf, genau wie diese anderen Künstler aus allen anderen Bubbles, weil wir hier mit der gesamten Hip-Hop-Szene, und wir verstehen sie immer noch als genau so eine, den Respekt in allen Richtungen geben wollen und sie alle in einer Liste abdecken. Ich glaube, da sind wir wirklich die Einzigen, die das wirklich machen. In diesem Sinne, jede Woche für mich ein Spaß, mir daraus 3 Songs auszuwählen. Und diese Woche, Yannick?
Mhm. Ja? Sag's ruhig, zoll den Respekt.
Ja, zoll den Respekt. Hast du rasiert, ne?
Oder? Ja, und fairerweise Johanna auch. Wir haben beide 2 von 3 richtig.
Oha, 2 von 3. Die Yannick ist sonst immer mit 0 von 3 Treffern. Also wie viele Songs? Ich darf mir 3 aussuchen, die müssen raten. Und dann liegen sie falsch.
Heute nicht. Ich war gerade sagen, okay.
Ja, heute nicht. Nee, also Johanna und ich haben das sehr gut gemacht diese Woche. Da muss ich uns mal selber auf die Schulter klopfen.
Mach mal.
So, du hast dir diese Woche ausgesucht, Song Nummer 1, Credibil. Irgendein
Kanna XXXE. Irgendein Kanake. Ich weiß gar nicht, ob ich es aussprechen darf. Man es aussprechen?
Irgendein Kanake.
Man darf es sagen, okay.
Ich sag das.
Alles klar.
Ist ein Zitat.
Ist ein Zitat, okay. Ja, neuer Credibil-Song. Startet damit seine Promophase zum kommenden Projekt, was, glaube ich, soweit ich weiß, noch keinen Namen und Datum drauf hat. Aber ist ein typischer Credibil-Text. Fällt, finde ich, ein bisschen in die Schiene rein, die Emma vorhin angesprochen hat. Auch sehr politisch, sehr inhaltsstark. Es geht um Identität, Rassismus, gesellschaftliche Wahrnehmung. Dabei sehr boom-bap-lastiger, entspannter Sound. Gefällt mir gut.
Ich fand den auch richtig gut. Ich habe den auch am Freitag direkt gehört in der Playlist und war auch direkt angetan. Sehr schöner Song.
Sehr gut. Also ich bin ein großer Fan von ihm. Ich mag auch die Art und Weise, wie er, ich könnte ja schon wieder Respekt sagen, den Generationen auch immer sehr viel Respekt zollt. Und ich finde, er viel zu wenig Respekt für das bekommt, was er da macht. Deswegen hier an dieser Stelle sinnvoll platziert.
Song Nummer 2, den du dir ausgesucht hast, Sugar MMFK mit der Single Ketal. Die ist auf dem Album Voyage drauf, das auch am Freitag erschienen ist. Produziert von Gorex, das Ganze ist ein bisschen ja R&B, Dancehall, Afrobeat Richtung. Auf jeden Fall finde ich immer wieder sehr beeindruckend bei dem Typen, wie er seine Stimme einsetzt. Einfach eine sehr, sehr nice Stimme und kommt auf dem Song, wie auf vielen anderen auf dem Album, finde ich sehr, sehr gut rüber.
Was sagt ihr?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich keinen von den dreien dazu gekommen bin, reinzuhören.
Aber hast du Sugar MMFK auf dem Sender?
Wenn ich ehrlich bin, nein. Also
dann hol ihn dir auf den Sender. Dann ist es nicht.
Also Credibil auf jeden Fall, so. Ja. Aber ihn nicht tatsächlich.
Hol ihn dir auf den Sender.
Okay, I'll do it.
Ich mag ihn sehr, sehr gerne.
Auf jeden Fall. Und Song Nummer 3 haben wir die gute Kitana dabei, featuring Fusel. Kreise heißt der Song. Ja, das ist richtig typisch Boom-Bap-Sound, deswegen hat Nico ihn wahrscheinlich auch gepickt. Sehr schöner Song und gleichzeitig Album, nicht gleichzeitig Album ankündigen, sondern letzte Single vor dem Album, so rum. Lorbeeren wird das Ganze heißen, kommt Ende Oktober raus.
Ich hatte sie schon mal, glaube ich. Bin mir nicht so sicher. Aber ich glaube ja.
Kann sehr gut sein. Hätte sie sich auf jeden Fall verdient.
Ich muss auch sagen. Eine schöne Nummer. Ich weiß nicht, ob euch Kitana was sagt. Ebenso eine Empfehlung von mir. Ehrlicherweise
doch,
auch
auf jeden Fall.
Jemand, den ich mir auf dem nächsten Star Wars Album vorstellen könnte.
Oh.
Ja, wir okay. Wir können connecten.
Wir können diesen Sinne.
Okay.
Erkläre ich dir, wenn wir gemeinsam vor der Schulklasse sitzen. Dann
ich glaube, wir werden eher in die Berge fahren und Snowboard fahren. Als
stimmt, machen wir auch noch. Eieiei, was wir noch alles vorhaben. Ey, Klassik der Woche zum Abschied. Ihr alle beide solltet ein Klassik mitbringen. Und jetzt fangen wir mal bei dir an, mein lieber DJ Star Wars.
Was ist dein Klassiker? Mein Klassiker ist das erste Public Enemy Album, Yo Bum Rush the Show. Weil es einfach war für uns damals so eine bahnbrechende Scheibe, allein so soundmäßig, dann messagemäßig und tatsächlich auch prägend in dem, was wir mit Norry Morse damals gemacht haben. So, das war mit eines der größten Einflüsse. Ist es bis heute geblieben tatsächlich. Also Aussage, alles Chuck D ist ein Killer, so nach wie vor. Und ist so mein All-Time-Favorite, also schwierig, immer so ein All-Time-Favorite zu nennen, so, weil es gibt so viele, aber die taucht tatsächlich bei mir immer auf und läuft bei mir auch regelmäßig tatsächlich. Und das ist so mein Album.
Habt ihr da einige anderen? Ja, aber ihr beiden keinen Bezug zu dem Ding, oder?
Nee, also Public Enemy ist wie irgendwie gefühlt die Platte hängt hier so ein bisschen, wenn ich über die Classics rede. Public Enemy, natürlich kenne ich, habe ich auch nachgehört und alles, aber das sind so Classics, die dann doch einmal ein paar Jahre zu alt sind, die ich dann auch nicht mehr so intensiv nachgehört habe, wo ich dann auch schon öfter so drüber nachgedacht habe, was so die Grenze, die imaginäre Grenze ist, was man vielleicht für sich selber natürlich nachgehört haben sollte oder ob das denn vielleicht auch einfach schon für mich ein bisschen zu weit weg ist und ich meine Hip-Hop-Geschichte mit den Tupacs und Biggies dieser Welt denn genug aufgearbeitet habe. Und das fällt da immer so ein bisschen raus. Irgendwie alles mit einer 8 vorne vom Release-Datum ist ein paar Jahre zu alt für mich. gar nicht böse gemeint, aber da bin ich dann nicht mehr hinterhergekommen.
Ist vielleicht auch, also, ja, also ist einfach, ich kann auch einfach an der Soundästhetik, also ich schieb es immer auf die Soundästhetik
da. Ey, so. Das kann ich zum Beispiel, Emma, du musst sofort einsteigen, aber bevor ich das, genau das ist zum Beispiel der Grund, warum bei mir Public Enemy danach anfängt.
Also, echt, ja?
Ja, ich fühle Public Enemy, aber von der Soundästhetik her war mir das war mir zu ruckelig. Und danach haben sie mich voll gehabt.
Okay.
Jetzt wird gleich meine Nummer aus dem Handy gelöscht.
Nein. Ich überlege gerade so, weil dann ist, also ist, ähnlich ruckelig ist es ja auch bei Wu-Tang, bei der ersten Wu-Tang. So, und das ist ja auch nochmal eine eigene Generation, die dann kann man vielleicht dann auch nicht nach, also dann ja. Gibt es irgendwann eine Generation, die Wu-Tang auch nicht mehr irgendwie catcht. So. Also,
ja,
weißt du, also
wahrscheinlich ja.
Das ist ja genauso, ey, hör dir jetzt nochmal eine Wu-Tang, also die erste Wu-Tang an. Die klingt wie Scheiße und ist ruckelig und ist hakt und also, aber das ist ja auch das, was es ausgemacht hat.
Aber ich würde sagen, wenn ich jemanden Public Enemy, dann fange ich mit Fear of a Black Planet an. Star Wars bricht in sich zusammen.
Nein. Ich habe mir gerade den, also ich habe es gerade im Kopf durchgespielt. So.
Ja.
Ja, okay.
Emma, hast du Yo Bomb Rush the Show aufgeholt? Emma hat uns verlassen. Das tut mir richtig leid für sie. Ey.
Oh, über sowas redet Emma nicht.
Ja,
Emma, sie ist okay, ich bin raus.
Ja, genau, jetzt fang ich. Was sie aber
schau ihr allen Säcke.
Was sie aber hundertprozentig gehört hat, ist Fear of a Whack Planet von Lagmann, was ich hier, ich bin nebenbei bei Spotify, das ist das Erste, was ich, wenn ich Fear of angebe, was dann kommt, finde ich total lustig. Wir machen mal mit unserem Klassiker weiter, solange bis Emma dann am Ende hoffentlich nochmal reinkommt.
Ich bin jetzt da.
Du bist wieder da, okay.
Ich bin wieder da. Ja. Was ich eigentlich nur sagen wollte, ich schließe mich auf jeden Fall Yannick an bei dem Public Enemy Album. So. Ich habe das gehört einmal, aber ich glaube, so ganz viel hängen geblieben ist da auf jeden Fall nicht. Also ich versuche auch immer Sachen nachzuarbeiten, aber genau.
Dann erzähl uns doch von deinem Classic, den du mitgebracht hast. So. Den hast du hoffentlich öfter als einmal gehört.
Ich habe Curse mitgebracht mit seinem Album Uns. Und also ich glaube, so einige Curse-Fans können wahrscheinlich jetzt nicht ganz nachvollziehen, warum gerade das Album, aber tatsächlich war das Album so das erste Mal, dass ich jemand Älteren irgendwie so aus der Hip-Hop-Zeit so für mich entdeckt habe. Lustigerweise hat mir das Album damals mein Ex-Freund geschenkt, kurz nachdem es rausgekommen ist. Und ich habe mir das auch damals so total im Winter angehört und höre mir das seitdem, glaube ich, so jedes Jahr immer so zu Anfang der Winterzeit höre ich mir dieses Album an. Deswegen dachte ich, passt das jetzt gerade ganz gut. Ist 2014, glaube ich, rausgekommen, also jetzt dann doch auch schon 8 Jahre alt und für mich einfach ist ein sehr, sehr schönes Album. Ich finde, Curse schafft es dann trotzdem halt immer so emotionale Themen in nicht kitschig zu verpacken. Also so auch, gerade wenn er über Sachen wie Tod redet oder so. Es war ja auch auf dem neuen Song mit dir, mit DJ Star Wars, der Reinkarnation, fand ich auch richtig, richtig, richtig krasser Song. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen tatsächlich. Deswegen ist das für mich mein Classic diese Woche.
Kannst du wahrscheinlich nur unterschreiben, Star Wars, ne? Sonst wäre ja
nicht. Also Curse ist für mich ein Instant Classic in allem, was der macht.
Ja.
Also ist so lustig, weil ich kenne Kirschner, als er noch auf Englisch gerappt hat. Also quasi von dem ersten Moment, als ich ihn getroffen habe, zu Harker, zu der Scheibe mit mir irgendwie. Der Typ ist Killer. So.
Ja, voll. Mhm. Das ist also bei mir zu dem Album an sich. Habe ich jetzt keine so fundierte Meinung, weil ich es auch nicht in der Intensität gehört habe, aber Curse als Person, als Hip-Hop-Legende, auf jeden Fall einer, der bei mir auch in einzelnen Songs dann immer rauf und runter lief. So nie auf Albumlänge, aber natürlich in der Spitze absolut gehört und der ist bei niemandem was schuldig. Das ist, kann ich sehr gut verstehen, dass den viele als Classic heranziehen.
Ich finde Curse ist so ein bisschen, das schoss mir gerade in den Kopf und ich hasse ja eigentlich Vergleiche. Curse ist für mich so ein deutscher Nas.
Ah, interessanter Vergleich.
So, wenn man irgendwie, also das ist für mich so ein und Vergleiche sind immer dumm. So, Curse ist Curse, aber also
ja.
Curse ist für mich so ein Nas. Also wir haben ja alles. Wir haben unseren eigenen Nas, wir haben unser, weißt du, wir haben unsere Public Enemies, so. Man muss sie nur irgendwie als das identifizieren. So.
Das ist ein guter Punkt. Das ist ein sehr interessanter, guter Punkt. Ich mag, also Curse gerne.
Also bin ich der Vergleiche immer scheiße, so, aber ja. Du weißt, was ich sage. Ihr wisst, was ich sage.
Genau. Deswegen finde ich den Punkt so interessant. Dazu ist er, glaube ich, zu sensibel. Emotional. Zeigt so viel sein Inneres nach außen, von innen nach außen.
Ich wusste, dass du das sagst.
Ja, genau. Lag auf der Straße. aber ich finde das sehr, sehr schön und vor allen Dingen noch fast noch schöner, dass Emma ihn hier als Klassik rausholt, was zur ältesten jungen Frau hier in der Runde.
Ja, es war mir eigentlich klar, spätestens an dem Punkt muss dieser Spruch eigentlich kommen.
Ja, und er ist eine Auszeichnung, das möchten wir an der Stelle betonen.
Anni, ihr könnt das, also sie ist eine junge Frau mit einer alten Seele, was ich total schön finde.
Danke.
Sehr schön. Jetzt legen wir noch ein Classic oben drauf. Und es gab Diskussionen darüber, es ist ein Debüt, ne, Yannick?
Also, ja, es
oder
ist
doch nicht.
Ja, eigentlich schon. Wir haben diese Woche mitgebracht Materia mit Bass Ventura. Das Album hatte Release schon am 28. September, also eigentlich in der letzten Woche. Ist nämlich 15 Jahre alt geworden. Aber da wir uns letzte Woche ja mit DIY von Trettmann beschäftigen mussten, weil da irgendwie kein Weg dran vorbeigeführt hat, haben wir gedacht, komm, dann nehmen wir es diese Woche nochmal mit rein, um drüber zu sprechen. Und es ist tatsächlich das Debütalbum als Materia. Es gab vorher schon ein Masimoto-Album mit dem Titel Halluzination. Aber ja, vorher, wie gesagt, noch nicht als Materia in Erscheinung getreten. Ist ja relativ viel Representer-Sound, relativ basslastiger Sound. Als Features sein alter Ego Masimoto mit drauf, King Orgasmus One ist mit drauf, unter anderem auch ein Madness drauf zu finden. Und hat den Grundstein für die großartige Karriere gelegt, die da hinten dran gekommen ist. Hatte damals jetzt noch gar nicht so den durchschlagenden Erfolg, was die reinen Zahlen angeht. Der kam dann ja erst so richtig 2010 mit Zu Glück in die Zukunft. Aber trotzdem ein sehr, damals für die Zeit ein sehr, sehr interessanter Aufschlag, weil braucht man jetzt auch nicht zum 100. Mal nacherzählen, aber Deutschrap lag ja so ein bisschen am Boden und das waren dann die ersten Zuckungen der Reinkarnation, wenn man es vielleicht so sagen will.
Das ist auf jeden Fall mit Aufschlag etwas gewesen, was danach Wellen ausgelöst hat. Und dabei so wenig Impact im heutigen jetzt. So, also kein Classic, der durchgehört wird. Ich gucke mir hier gerade nebenbei Streaming-Zahlen an und sehe, dass die so alle so und so erschwindend ringen Varianten sind, dass ich ziemlich sicher bin, dass es eine Großzahl an Materia-Fans gibt, die wach bleiben, bis die Wolken wieder lila sind, aber noch nie Bass Ventura gehört haben. Weil es auch schon, es ist eigentlich eher auch eine Masimoto-Fortsetzung. Also da ist auch sehr viel dabei. Aber ich habe das geliebt damals. Es war so krass. Es war so krass. Da auch wieder sperrig. Es war so krass anders und hat so ein bisschen Deutschrap durchgeruckelt. So.
Ja, sperrig trifft es super. Sorry, Emma, wir haben es vorhin auch hier in der Redaktion nochmal angehört. Und der Sound ist, er ist einfach sperrig, das stimmt schon. Es ist auch, für mich geht der Materia ein paar Jahre später denn deutlich besser rein. Den habe ich deutlich mehr gehört als jetzt dieses Debütalbum.
Beginnt das Album aber auch mit einer herrlichen Hommage an Jay-Z Black Album mit Martin Lassini, wurde dann und dann geboren. Das ist das Intro vom Black Album.
Ich hab das gar nicht im Ohr tatsächlich gerade, das Album.
Ist auch... Emma, du wolltest was sagen? Kannst du noch Abschlussworte mit Internetverbindungen verbinden? Oder?
Ja, ich wollte sagen, bei mir ist genau da hier auch der Punkt, bei mir geht Masimoto erst danach los. So, das Album, ich habe es mir mal angehört vor einiger Zeit, weil ich halt mir so die ganze Diskografie von ihm durchgehört habe, aber das hat mich irgendwie nicht so richtig abgeholt. Ich glaube, war selbst mir zu sperrig und ich habe sonst eigentlich ein Faible für sperrige Musik.
Wortspiele, sein Vater auf jeden Fall hier schon, ne? Deine Bootlegs-Rapper, Tyrannosaurus-Rap, Star Terrier, Murder was the Bass, Bass Ventura eben auch, ne? So geht das hier die ganze Zeit. Hört rein und dann könnt ihr beim nächsten Mal Terrier-Konzert klug scheißen mit: Ha, ich kenne den Jungen schon seit Bass Ventura. Da war die gar nicht dabei. So. Und ich kenne DJ Style Wars schon. Boah, da waren die beide noch gar nicht auf der Welt.
Da kannte er sich selber noch nicht mal.
Ja, da kannte ich mich selber noch nicht mal. Und deshalb ist es immer wieder schön, wenn wir zusammenkommen. Ihr könnt Album hören ab Freitag. Ihr könnt das Interview hören, bestimmt vielleicht sogar jetzt bald, wenn hier das auch draußen ist. Und dann solltet ihr darauf achten, denn es wird immer wieder neuer Kram kommen von einem nicht älter werdenden, graubärtigen Typen namens DJ Style Wars. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst hier.
Danke, nämlich Peter Pan.
Peter Style Wars. Peter Stylo. Emma, vielen, vielen Dank. Wir sehen, hören uns bei Love and Hate. Und ich hoffe, du hast heute einiges mitgenommen, dass du Bass um die Ohren hauen kannst.
Auf jeden Fall. Ey, ich muss auch sagen, ich gehe direkt im Anschluss auf dem Open Mic nachher noch. Also für mich war heute so viel Hip-Hop an einem Tag, ey, ich habe heute alles mitgenommen.
Okay,
kann also ganz viel erzählen.
Also auf jeden Fall Hip-Hop-Konto aufgefüllt heute, wenn du das alles hinter dich gebracht hast. Ich rede auch nicht mehr über Hip-Hop, glaube ich. Aber ich sage,
wir sollen ja auch nicht drüber, man sollte mehr machen, als drüber zu reden.
Ja, mein Job ist drüber reden.
Ja, ich weiß ja, ich verstehe das ja.
Und damit mache ich ihn ja auch irgendwie.
Oh, da machst du jetzt ein Fass auf.
Das habe ich ganz bewusst gemacht.
Ich weiß.
Und schließe es wieder zu. Für jeden, der bis hierhin hingehört hat, vielen Dank, dass ihr dabei wart beim Backspin Stammtisch.
War schön.
Powered by O2. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase. Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.